Das visuelle Erscheinungsbild ist sowas wie ein Muss. Ich behaupte, und da gibt es auch noch ein paar mehr, die das behaupten, das Gleiche gilt für ein akustisches Corporate Design und dieses kann man gerne Audio Branding nennen.
Audio Kicks, eine Navigation durch das Audio-Universum mit Karl-Frank Westermann und Stefan Schreier.
Mensch, Karl-Frank, grüß dich. Du wieder hier?
Ja klar, wir sind doch verabredet.
Zu einer neuen Ausgabe der Audio Kicks.
Ja Mensch, entschuldige, wenn ich dich gleich unterbreche, aber es wird auch Zeit. Ne? Wir haben ein bisschen Terminschwierigkeiten gehabt, aber wir hatten beide so einen Bock drauf und jetzt müssen wir es mal machen wieder.
Bei sengender Hitze, ich glaube, man darf das sagen, wir haben uns einen der heißesten Tage ausgesucht und es hätte schlechter sein können, als in einem kühlen Studio zu sitzen.
Ja, aber weißt du, wir gehen ja keiner Schwierigkeit aus dem Wege, gerade bei dem Thema Audio Branding muss man ja auch immer so viele Hürden nehmen. Aber es bringt ja auch Spaß, ne, Stefan?
Absolut. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein, denn heute, haben wir ja im Vorfeld so ausgemacht, geht es ein bisschen schwerpunktmäßig um dich, um deine Person, um das, was du so machst. Und du hast schon eine Steilvorlage gegeben, Audio Branding. Und da wäre jetzt meine ganz provokative erste Frage an dich. Erklär uns doch mal vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, was ist Audio Branding überhaupt? Und vielleicht als Zusatz, warum braucht man das?
Ja, kurz ist natürlich die Anforderung. Ich gebe jetzt mein Bestes. Es ist ja so, dass jedes Unternehmen, angefangen vom Startup bis zu Großkonzernen, niemals darüber diskutieren, inwieweit sie ein visuelles Erscheinungsbild beanspruchen. Es auch entwickeln, weiterentwickeln, relaunchen, überhaupt natürlich meinetwegen beim Startup überhaupt erstmal damit einsteigen. Aber das visuelle Erscheinungsbild ist sowas wie ein Muss. Ich behaupte, und da gibt es auch noch ein paar mehr, die das behaupten, das Gleiche gilt für ein akustisches Corporate Design und dieses kann man gerne Audio Branding nennen.
Also, warum brauchen wir das?
Wir brauchen es deswegen, weil wir mit allen Sinnen unter anderem auch Marken und ihre Aktivitäten und was auch immer wahrnehmen. Der Hörsinn ist nicht ausgeschlossen. Wir nehmen nicht nur wahr mit unseren Augen, sondern wir nehmen wahr mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unserem Geruchssinn, wie auch immer. Und da wird Audio nach wie vor, glaube ich, unterschätzt.
Du hast ein gutes Stichwort gegeben. Ich würde das vielleicht so unter dem Begriff, also so multisensorische Wahrnehmung für eine Marke zusammenfassen, ja. Auch nochmal. Wie ist denn dein Eindruck? Jetzt erleben wir ja in den vergangenen Monaten, Jahren so einen Hype um Podcasts als Teil von Audio. Mhm. Wie ist das Gefühl bei dir? Oder vielleicht kannst du auch ein bisschen aus der Praxis erzählen. Kommen du bedingt vielleicht durch den Podcast-Boom, weil viele mehr Audio auf dem Schirm haben, verändert sich da was? Also gibt es mehr Fragen, Nachfragen rund um Audio-Branding für dich, für euch?
Ja, da sind schon Antworten in deiner Frage drin, aber ich kann es mal aus einer noch anderen Perspektive sehen. Ich mache das jetzt über 20 Jahre. Sagen wir mal ruhig seit 2000 und da gab es die Zeit, dass Audio Branding für die meisten Kunden, die im Kontext von Branding sich dann auch mit diesem Thema überhaupt schon beschäftigt haben, noch sehr unerfahren waren und dieses Thema auch wirklich stiefmütterlich behandelt wurde. Es gab es schon immer, es gibt es schon seit über 60 Jahren, vielleicht noch länger. Es gibt es ja auch schon, seitdem die Neandertaler die Klopfzeichen erfunden haben. Das ist ja auch Audio Branding. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Aber, um es kurz zu lassen, dann hat es erstaunlicherweise auch über die Digitalisierung, und nicht nur erstaunlicherweise, sondern Digitalisierung hat auch neue Audiokanäle eröffnet, meinetwegen auch den Hype von Podcasts mit einbezogen. Und auf einmal merken Unternehmen, dass sie das machen wollen. Alle wollen Podcasts machen. Und im nächsten Schritt merken sie, oh, wenn wir das machen, haben wir ja auch eine Audio-Signatur oder eine Audiokennung damit zu verbinden und die auch herzustellen. Das heißt, sie fragen sich selber, haben wir überhaupt so eine Audiokennung? Oder müssen wir die entwickeln? Ist es dann der Podcast, der es entwickelt und unsere Telefonschleife deswegen auch anders klingt oder überhaupt mal klingt? Also diese Verkettung von Anforderungen hat sogar dazu geführt, dass seit 3-4 Jahren in unserer Agentur, und ich glaube, das gilt auch für meine Kollegen, die wir auch gerne Wettbewerber nennen wollen oder Wettbewerberinnen nennen wollen, es führt dazu, dass wir angerufen werden. Und Kunden bei uns fragen oder potenzielle Kunden fragen, wir haben ein Problem, können Sie uns helfen? Und das ist persönlich für mich gesprochen, der ich so lange dabei bin, wirklich neu.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ich möchte gerne pragmatisch werden, dass man so ein bisschen was zum Anfassen hat. Was glaubst du, warum erleben wir gerade, ich möchte hier ein bisschen so festnageln, warum erleben wir gerade so einen Boom rund um Audio? Sind wir Menschen displaymüde? Also ich frage mich die ganze Zeit, was ist so einer der Gründe dafür? Du hast die Digitalisierung schon gesagt, auch die sich verändernden technischen Möglichkeiten. Mhm. Aber gibt es darüber hinaus nochmal etwas in deiner Wahrnehmung?
Naja, mal ein praktisches Beispiel. Also ich spreche jetzt nur von mir. Wenn ich in meinem Austausch SMS oder nach wie vor auch WhatsApp oder andere Kanäle, wenn ich dort Nachrichten anfertige, dann schreibe ich nach wie vor, wenn es kurz und knapp geht. Sobald ich aber ausführlicher monolithisch kommuniziere, nämlich einseitig mit einem Audiofile, nutze ich auch das Audiofile und mache es zu einer Sprachnachricht. Ich weiß dann zwar, okay, mit dem Dokumentieren ist es was anderes. Man kann das nicht so per Auge ablegen. Aber das ist ja ein, sagen wir mal, ein internes Problem. Aber diese Audionachricht kann in kurzer Zeit sehr viel mehr Inhalt herüberbringen. Und vielleicht ist sie sogar persönlicher, weil ich eben in meiner Sprechweise vielleicht sogar direkter bin oder persönlicher bin oder meine Stimmhaltung dann auch eine Rolle spielt, was in diesem Schriftbild, in dieser normalen Schrift, SMS oder WhatsApp gar nicht so zum Ausdruck kommt. Es sei denn, meine Emoji-Bilder sind gut.
Das würde ich dann so zusammenfassen, es ist schneller, es ist einfacher, es ist bequemer in der Art und Weise der Interaktion, also so für dich. Also du würdest dann quasi sagen, Audio, also Hören und Voice sprechen in Kombination betrachten.
Ja, ich glaube, es ist eine Anforderung an die heutige Zeit, schneller sein zu müssen, schneller sein zu wollen. Und da kann in einer bestimmten Zeit Audio auch helfen, mehr an Content rüberzubringen. Das ist aber nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass eben nach wie vor unterschätzt wird, wie sehr Audio auch Emotionen fördert und nicht nur Content. Das heißt, Content transportiert, aber ihn gleichzeitig mit einer Emotionalität, die unter anderem auf eine Haltung von Marken verweist. Ja, und da bin ich mir eben sicher, dass das Visuelle dieses nicht alleine schafft. Und gerade Visuelles und Audio verbunden, zum Beispiel in Film, in Bewegtbild, und Sound ist nichts anderes als eine zeitbasierende Funktion, da fängt es an, eben Audio auch wirklich als Add-on in der Kommunikation und in der Wirkung, in dem, das ist ein Mehrwert für die Kommunikation. Da hat Audio wirklich bietet etwas, ja, was sehr unterschätzt wird.
Wenn wir von Sound Branding sprechen, wir hatten es auch eingangs schon erwähnt, ist so Audio vielleicht als Überbegriff noch genannt, ist so Podcast der Hype, der so um alles schwebt. Ich würde gerne etwas tiefer einsteigen. Wenn wir über CI und CD-Entwicklung sprechen und wir überlegen, wie kann ich das, ich überspitze das jetzt mal so oder vereinfache es, in das Akustische übertragen, dann würde mich sehr interessieren, wie arbeitest du, wie arbeitet ihr? Also vielleicht können wir das ja mal ganz kurz irgendwie durchgehen. Also ihr kriegt einen Anruf, potenzielle Kunde sagt, wir wissen, Audio, da ist irgendwas, das ist wichtig für uns. Wie, wo fangt ihr an? Das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die uns hier als Fans beim Podcast begleiten, ganz spannend mal zu wissen. Wie ist so ein Prozess bei euch?
Wir versuchen von Beginn an das Briefing für ein Projekt, was dann diesem Kunden, auf diesen Kunden ja auch zugeschnitten sein muss, gemeinsam zu erarbeiten. Wir nennen das dann Audio-Workout. Wir machen einen Workout, wo zusammen mit dem Kunden von vornherein ein Blick auf das, was er im Moment mit Audio verbindet, was schon da ist, natürlich auch, wo er hin möchte, welche Anforderungen bestehen, festgehalten wird, um erst dann eigentlich auch für ein späteres Projekt genaue Schritte mit ihm zusammen zu besprechen.
Also das heißt, ihr macht so eine Art, ich nenne das mal Bestandsaufnahme ganz am Anfang.
Ja, das ist sachlich gesprochen eine Bestandsaufnahme, natürlich aber mit einer strategischen Zielrichtung. Ne?
Und du hast gerade erwähnt, ihr fragt den Kunden, die Kundin, wohin wollen sie? Aber ich möchte dich da mal so ein bisschen drauf festnageln, so wie du mich das in einem der letzten Podcasts bei mir gemacht hast. Mhm. Wenn der Kunde, die Kundin jetzt so gar keine Ahnung hat. Also die rufen wirklich an und sagen, Mensch, wir wissen, Audio wird irgendwie ein wichtiges Thema für uns werden. Wir haben keine Ahnung. Wie geht ihr dann vor?
Naja, Stefan, du weißt, warum das so ist, weil ein Großteil in unserem Bildungsverständnis, was Audio angeht, noch sehr minder bemittelt ist. Ja, das fängt in der Schule an, das fängt in der Erziehung an. Über Hören zu sprechen ist weitaus schwieriger als über Visuelles oder über andere Dinge. Das ist erstmal die Grundlage. Und die Grundlage ist, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ich sage das jetzt für V-Sound in dem Fall sogar, wir müssen eine Wertschätzung dem Kunden behalten, die da heißt, der Kunde hat keine Ahnung. Das ist kein Vorwurf an den Kunden, sondern es ist eine Herausforderung an uns, ihm diese Ahnung möglichst schnell zu vermitteln, ihm, wenn man so will, eine Hörschule zu liefern, sagen wir mal, begleitend, dieses Projekt begleitend, damit er auch seine Scheu vor diesem Thema verliert. Das ist nämlich die größte Hürde, dass es viele Leute gibt, die sagen, von Audio habe ich keine Ahnung. Ich habe zwar 500 CDs hinten in meinem Wohnzimmer liegen oder sogar noch Vinylplatten und ich habe auch ein Musikverständnis, aber ich habe von Audio keine Ahnung. Das kann ich auch nicht. Das kann ich nicht. Ja? Die haben richtig Angst. Das ist Quatsch. Sie können alle wahrnehmen. Und wer wahrnimmt, zum Glück, wer gesund ist und wahrnehmen kann, kann auch über Audio, ich sag mal auch, Beurteilung abgeben.
Aber dennoch, nochmal die konkretere Nachfrage. Ihr erarbeitet dann zusammen mit dem Kunden, ich nenne das jetzt mal ein akustisches Markenbild, oder ist das gleich so umfangreich? Wie muss man sich das vorstellen? Also macht man gleich einen großen Aufschlag?
Das ist so nicht. Wir machen nach diesem Workout, und da besteht ja auch schon das gemeinsame Verständnis von Audio, da gibt es sicherlich eine These, die wir auch einbringen müssen, ist, wir versuchen hier etwas zu entwickeln, was der Marke dient und nicht unseren Geschmäcken, nicht geschmäcklerisch geprägt ist. Also wenn später der Vorstand dieses geschmäcklerisch beurteilt, dann haben wir wenigstens Vorlagen gegeben, die seriös sind, die sich auf die Marke beziehen. Dann kann er sich gerne 2, 3 Entwürfe anhören und sagen, der zweite ist es, dann ist der aber auch vorher geprüft, ja. Und er sagt nicht, ach, ich mag hier das und das gerne, mach doch mal ein Cha-Cha-Cha für uns, ja. Das ist schon passiert und das geht nicht. Das macht er auch im Visuellen nicht und das versuchen wir zu verhindern. Oder man kommt zu uns, damit wir mithelfen, dieses zu verhindern. Das heißt also nach diesem Workout, wie du es nennst, Bestandsaufnahme, da fängt das Projekt an, wenn man sich einig ist. Dann macht man einen Workshop mit Entscheidern aus dem Unternehmen, nicht nur mit einer Person, sondern mit allen, die mit Audio schon zu tun haben. Und dann geht die Reise los. Dann geht die Reise los, den Klang der jeweiligen Marke herauszufinden. Das ist richtig Arbeit. Der ist nämlich da. Das ist kein neuer Klang. Der ist da. Der ist durch die Geschichten, durch die Tradition, durch die Ansprüche, durch die Stakeholder, wie auch immer. Der ist eigentlich schon definiert, nur man muss diese Definition vornehmen. Und erst dann beginnen wir aufgrund dieser ganzen Vorinformation, dann beginnt vielleicht schon diese Transformation dieser Information in etwas Hörbares, in etwas Musikalisches, in etwas Sounddesigntes.
Würdest du mir recht geben, wenn ich das so zusammenfasse, ihr setzt euch jetzt nicht hin nach dem ersten Briefing mit dem Kunden und macht ein bisschen Cha-Cha-Cha und Rumbaba und mixt irgendwie was zusammen, sondern ich glaube, was ganz wichtig ist, herauszuarbeiten, dass ihr natürlich aufgrund oder aus der Marke heraus, aus der Marken-DNA, der Unternehmens-DNA, aus den vorhandenen Teilen etwas entwickelt. Also das ist jetzt nicht einfach, man setzt sich hin und mixt 4 CDs zusammen. Das ist, glaube ich, würdest du sagen, kann man das so vielleicht ein bisschen überspitzt zusammenfassen?
Ja, weil diese CDs, von denen du sprichst, oder diese, nennen wir das mal Hörbeispiele, die setzen wir schon ein, um zu wissen, um herauszufinden, wie reagiert ein Kunde darauf? Was löst es bei ihm aus, wenn er ein Stück hört, was, sagen wir mal, sehr opulent ist, was sehr orchestral ist, und was löst es aus, wenn er elektronische Musik hört, ja? Das ist wichtig, auch dann für die spätere akustische Markenentwicklung. Aber wir gehen erstmal nicht in Vorleistung, sondern wir versuchen aus dem Verständnis des Kunden heraus uns zu briefen oder dass wir dieses Briefing auch verstehen mit dem Kunden zusammen, um dann erst loszulegen. Also diese Vorarbeit ist ganz, ganz wichtig. Diese Vorarbeit bestimmt eigentlich das Framework, den Korridor für das, was dann konzeptionell entwickelt wird.
Jetzt haben wir natürlich auch im Netz, gibt es die unzähligsten Plattformen, die damit werben, für einen äußerst niedrigen Kostenbeitrag sich vermeintliche Corporate Jingles, was weiß der Teufel, was alles runterzuladen. Ich habe das erst vor kurzem auf LinkedIn so eine, wie ich fand, ziemlich heftige Diskussion verfolgt, nicht selbst dran mitgemacht, aber verfolgt, wo jemand auch geschrieben hat, dass so eine sehr starke Auseinandersetzung in dem Design mit der Marke, die Entwicklung von einem Sonic Branding, dass man das nicht braucht, dass das alles zu teuer ist, sondern dass das auch viel einfacher und billiger geht. Wie würdest du auf sowas reagieren? Wie würdest du das im Zweifelsfall vielleicht sogar entkräften?
Also ich hätte gar kein Problem, wenn Verantwortliche für die Markenführung eines Unternehmens ganz eigene Wege gehen beim Audio Branding. Aber egal, was sie machen, es ist Audio-Branding. Egal. Egal, was sie nehmen. Es brandet die Marke. Und ich behaupte einfach, dass das Audio-Branding, wenn es nachhaltig und ernsthaft konzipiert ist und möglichst auch mit einem, wie man so schön sagt, Involvement intern der Mitarbeiter, dass es dann wirklich Kraft entfalten kann. Und auch erst dann. Weil wir sagen ja schon immer selber, die Konzeption ist die Kür. Das Ergebnis dieser Konzeption ist die Kür. Ist die Pflicht, entschuldige, jetzt habe ich, aber es ist gut, dass ich es vielleicht falsch sage. Die Pflicht ist, diese Konzeption zu machen. Die Pflicht ist, ein System zu haben, wie beim visuellen Corporate Design, das man dann zur Implementierung anwenden kann. Aber die Implementierung als solche ist die Kür. Über Jahre hinweg, ja. Erst dann kann sich ja auch Konditionierung ergeben. Erst dann kann die Marke auch eine akustische Aura bekommen, die sie vorher auch schon hatte, aber meinetwegen wie ein Klangsalat klingt, wenn man es genau nimmt. Die Leute hören es noch nicht mal, aber sie fühlen es. Wenn also ein Klangbild nicht gestaltet wird für eine Marke, dann verwirrt sie eigentlich die Zielgruppen, die vielleicht über das Corporate Design ganz gut das Visuelle geführt werden. Ja? Also sie machen eigentlich sogar das visuelle Corporate Design, sie mindern es in dessen Qualität.
Das ist natürlich super spannend, weil in einer immer auditiver werdenden Welt mit immer mehr auditiven Touchpoints es natürlich auch extrem wichtig ist, so eine Wiedererkennbarkeit in der Marke auch auditiv zu haben, die man im Zweifelsfall, wenn man für $4.47 sich irgendein Trailer, Jingle, was weiß der Teufel, was irgendwo runterlädt, beliebig ist und austauschbar ist und gar nichts mit der Marke zu tun hat. Und ich finde immer so ganz interessant dabei, dass sehr viel Wert auf die Detailtreue gelegt wird, wenn es darum geht, ein visuelles CI und CD zu entwickeln. Ja, und häufig eben so ist bei der akustischen Version, ja, das kauft man mal im Netz für so ein bisschen ein. Wir kommen langsam gegen Ende unserer Folge. Wir könnten noch tagelang weitersprechen, aber ich muss dich noch ein bisschen quälen, Karl Frank.
Noch halte ich es aus.
Ich weiß, wir können nicht über absolute Zahlen reden. Das sollen wir an dieser und wollen wir an dieser Stelle auch gar nicht. Aber ich habe so das Gefühl, viele Unternehmen, Marken haben so häufig auch eine innere Barriere, weil sie das Gefühl haben, so ein Prozess kostet unglaubliche Summen. Kannst du dazu was sagen? Also was für Größenordnungen bewegt man das? Muss man vielleicht im Zweifelsfall auch immer gleich so einen riesen Ultra-Aufschlag machen? Also nimm uns mal an der Hand, wie könnte ein erster Gehversuch für ein Unternehmen oder eine Marke konkret ausschauen und wo bewegt man sich denn da in einem finanziellen Rahmen?
Also aus meiner Erfahrung ist die erste Hürde, wie schon besprochen, eher die Unsicherheit der Verantwortlichen dem Thema generell gegenüber. Und, sage ich ganz offen, vielleicht auch die Arbeit, die er dahinter vermutet. Und, sage ich noch offener, Wenn es drei Leute sind, die das Branding machen für einen Riesenkonzern, dann wissen die auch, dass damit Arbeit verbunden ist. Das muss man schon von vornherein managen. Also die Entscheidung, überhaupt sich mit Audio aktiv im Unternehmen selber zu beschäftigen, in den verantwortlichen Bereichen, das ist schon mal Arbeit. Ja, das ist eine Arbeit, die zumindest die Anfangshürde dann hoffentlich nehmen kann. Was du sagst mit den Kosten, da habe ich immer eine einfache Antwort. Also die Kosten für ein Corporate Design, mit den Kosten kann man auch ein Audio Branding entwickeln. Wobei die Ausrichtung von Audio eine ganz andere sein kann. Und das ist, da kommen wir jetzt auf den Anfang zurück, klärt man im Vorfeld, wohin das Audio Branding führt, welchen Wert, welche Funktion, welchen Anwendungswert und welche Ausrichtung es dadurch bekommt für eine Marke oder ein Unternehmen oder für Produktmarken sogar, dann wird auch im Bewusstsein des Kunden der Honoraraufwand viel verständlicher. Aber er kann sich daran messen, dass er fürs Corporate Design auch schon ein bisschen was auf den Tisch legen muss. Das kriegt er nicht für 1.000 €. Und jetzt kommt's, je mehr er natürlich selber aktiv in diesen Prozess sich einbringen kann, umso effizienter kann dieses Projekt auch von vornherein ausgerichtet sein. Das ist ganz klar. Also letztendlich bezahlt man ja auch uns als Agentur vom Aufwand her und von einer kreativen Kraft. Aber der Aufwand, den kann man nicht einfach wegpolieren. Ja? Da gibt es dann eben auch ein paar Kosten, die anstehen.
Zum Schluss die letzte Frage. Hast selber gesagt, du bist schon ein alter Hase, also du bist schon 20 Jahre.
Ja, ich bin ein Hase. Alter Hase, stimmt. Beides ist richtig.
Du denn im Lauf deiner Zeit, gibt es so ein Sonic Brand, ein Branding, ein akustisches Branding, wo du sagst, Mensch, das ist so, da geht dir immer noch das Herz. Also gibt es sowas irgendwie, wo du sagst, das ist richtig toll gemacht, vielleicht von dir jetzt auch gemacht oder von den Kolleginnen und Kollegen der Konkurrenz. Dann haben die Hörerinnen und Hörer auch nochmal vielleicht so ein Hörbeispiel. Wir können ja das in den Shownotes vielleicht verlinken. Hast du irgendwas, was dir so im Ohr geblieben ist, wo du sagst, oh, wow, das ist richtig gut gemacht?
Naja, ich habe natürlich nicht nur ein Beispiel, aber ich werde jetzt auch nicht 10 nennen, aber ich werde vielleicht 2, 3 nennen. Das eine ist, höflich wie man ist und professionell, das ist nicht von uns gemacht. Das ist aber auch weniger in diesem Bereich von Corporate zu Hause, sondern es kommt aus dem Entertainment und das ist das Audio-Branding von der James-Bond-Reihe. Ja, da können wir auch gerne mal fast ein extra Audio-Kickoff zu machen, weil das ist, aber es ist auf jeden Fall so, bum, 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 bum. So, wenn man das hört oder ba, bam, ba, bam, ba, ba, bam. Bond, mein Name ist James Bond, Sprache, ja. So, und da gibt's ganz visuelle Dinge, aber der Audio-Fit von James Bond ist genial, weil er ist flexibel und er ist wiedererkennbar. Über mehr als 60 Jahre jetzt, glaube ich. Punkt. Ein zweites Beispiel kommt aus meinem persönlichen Bereich. Das war mein zweites großes Projekt, was ich 2001, glaube ich, bei Metadesign machen durfte. Das war der Auftrag der damaligen Head of Brand Management Abteilung, 3, 4 Personen, ein weltweites Audio Branding für Siemens zu entwickeln. Ich nenne das nicht bezahltes Lernen, aber es war viel dabei. Ich hatte gerade auch meine Gastprofessur bekommen. Ich habe auch selber über Sound noch viel gelernt. Auf jeden Fall haben wir das mit wahnsinnig viel Leidenschaft und ich möchte nicht die Stunden, die wir damit verbracht haben und den wirtschaftlichen Aspekt da in den Vordergrund rücken. Das ist auch jetzt nicht wichtig, aber die Leidenschaft war da und es ist ein, wie ich finde, vom Konzept her ganz tolles Ergebnis erstellt worden. Ganz ehrlich, die Implementierung hat nie so stattgefunden, wie ich es mir gewünscht hätte. Das war aber auch 2001 ein ganz anderes Thema als heute. Es hat immerhin im Mobile-Bereich von Siemens, ja, in jedem Handy von Siemens war das Signal, es ist heute noch unique, wenn es es noch geben würde. Leider ist ja dann die Sparte sozusagen geschreddert worden. Also du merkst, da gibt es Anknüpfungspunkte. Ich finde ja nach wie vor auch den MGM-Löwen gut. Ich finde ihn, das ist die Brand Voice dieser Marke, ja. Die können wir als Menschen auch gar nicht ersetzen, weil ich meine, wir bewegen unseren Kopf ja auch nicht, ne? In diesem Logo oder in diesem Opener oder Ending oder was auch immer. Ja, das sind so drei Beispiele. Wenn man sich die bewusst macht, ist das Audio Branding at its best. Und da gibt's viele andere Beispiele noch, die sich meistens sogar im Soundlogo erstmal wiederfinden. Wenn dann aber auch noch Musik und Sprache und der ganze Kosmos eines akustischen Auftritts damit abgedeckt ist, ist das ein Instrument, was jedes Unternehmen und jede Marke braucht.
Karl Frank, wir sind am Ende, wir haben leicht überzogen, ja, wie bei Wetten, das, komm. Aber ja, das ist halt so.
Müssen wir uns gönnen.
Ich glaube, wir könnten, wir sollten, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, aber mir kommt spontan die Idee, wir sollten mal eine Folge machen, in der wir vielleicht so zwei, drei Logos vorstellen und sie mal besprechen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Ja.
Karl Frank, Mensch, danke für deine Zeit.
Stefan.
Schön war's.
Ja, danke dir und hat Spaß gebracht. Unterhaltung, Gespräche können manchmal einfach Spaß bringen. Okay, danke Stefan. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Das waren sie, die Audiokicks mit Karl Frank Westermann und Stefan Schreier. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, welche Potenziale Audio und Voice für euer Unternehmen bieten können, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an audiostarter@wesound.de oder besucht uns auf www.audiostarter.de. Auf Wiederhören!